da gibt es eine Gebetsveranstaltung. Und ich habe gesagt, oh nein, das ist langweilig. Feiertag, da habe ich eigentlich Besseres zu tun, so im Bett liegen und zu zocken oder sowas. Und er hat gesagt, nein, du kommst mit. Und ich habe gesagt, okay, gut, dann komme ich halt mit. Und dann fahren wir in meinem alten Mini-Diesel auf der Autobahn nach München. Und es ist so die Ausfahrt irgendwo zwischen Haar und Taufkirchen oder sowas. Und ich sehe noch die blauen Schilder und wir fangen an, über Jesus zu reden. Und plötzlich reden wir über die Bergpredigt. Und ich merke, während ich spreche, fühlt sich's an, als würde von oben eine Hand in mich hineingreifen, das alte böse Herz rausreißen, wie so eine verschimmelte Tüte, die man umkippelt, und was Neues reinlegen. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, ich bin nicht mehr der Alte. Das ist völlig anders jetzt und ich wusste nicht, was ist das. Und dann kommen wir an dieser Kirche, dieser älteren, irgendeine Stadtkirche in München, eine katholische, und ich sehe an der Wand den Vers aus dem Lukas-Evangelium: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und früher, ich bin in der katholischen Kirche groß geworden, ich wusste, Jesus ist auferstanden, habe ich eigentlich auch nie bezweifelt, aber das hatte mit mir eigentlich nichts zu tun. Das war, ich dachte immer, Jesus, ja, das war halt wie so ein Superheld und ich fand es doof, dass sie ihn gekillt haben. Also eigentlich dachte ich, es wäre cool gewesen, wenn er die ganzen Römer vermöbelt hätte und dann hätten alle gesehen, wie stark er ist. Aber nee, er hat sich halt töten lassen und dann hat er gezeigt, wie stark er ist, indem dass er wieder aufersteht und so, Edge, Badge, ihr könnt mich nicht unterkriegen. So habe ich das damals verstanden. Und dann sehe ich das, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und ich kannte diesen Vers schon, aber jetzt wusste ich, Halleluja, das stimmt und es gilt auch mir. Ich bin nicht mehr der Alte, ich bin jetzt ein neuer Mensch, ich lebe und ich habe bei den Toten nichts mehr verloren. Halleluja. Und ich wusste von dem Vers oder von der Stelle, die ich heute bringen werde, noch nichts, aber das ist genau das, was diese Stelle sagt. Also im Epheser Kapitel 1, die Verse 15 bis 20, man könnte auch sagen bis 23, schreibt der Apostel Paulus genau das an die Kirche in Ephesus. Und vorher hat er ausgeführt oder angerissen die Herrlichkeit des Evangeliums. Was ist mit euch passiert? Ihr seid aus der Dunkelheit genommen worden, seid neu gemacht worden, habt das Evangelium, dass Jesus für euch gestorben ist, gehört, habt geglaubt, seid umgekehrt von euren Sünden und seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Wiederkunft Christi als Anzahlung, dass das, was in euch angefangen wird, wirklich vollendet werden wird. Und da schreibt der Apostel Paulus ab Vers 15, und falls ihr euch wundert, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, weil es, glaube ich, heute fürs Predigen leichter fällt. Oben findet ihr die Elberfelder, weil ihr wisst, ich bin ein Fan von der Schlachter, aber die Schlachter macht diesen Abschnitt so, dass du hier einen von diesen paulinischen Momenten hast. Also vielleicht kennt ihr das aus dem, wenn ihr Paulus lest, manchmal weiß man nicht so ganz, was er meint. Das hat schon Petrus ein bisschen zu kämpfen gehabt damit. Als er sagt, unser Bruder Paulus, der schreibt manchmal Dinge, die schwer zu verstehen sind. Deswegen, ich finde, die neue Genfer bringt es ein bisschen verständlicher rüber. Aber hier auch nochmal die Elberfelder zum Mitlesen. Und er fängt damit an. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nichts anderes, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er auch am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Halleluja. Amen. Amen. Wie man sieht, dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, ist in jedem von uns und unter uns tätig, wenn wir Christus als unseren Herrn kennen. Und ich glaube, das ist eine der Sachen, die musst du als Christ in deinem ganzen Leben verstehen, lernen und immer, immer weiter vertiefen. Weil wenn man sich die Verse davor anschaut, Paulus spricht hier nicht von Leuten, die Gott nicht kennen. Oder von Leuten, die vielleicht noch eine zweite Salbung der Geistestaufe nicht erfahren haben. Er spricht hier von Leuten, die das Evangelium geglaubt haben, die mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind. Und dann sagt er, ich bete immer wieder für euch, dass der Herr euch den Geist der Weisheit und Offenbarung der Erkenntnis seiner selbst gibt. Also er sieht ganz offensichtlich hier das Bedürfnis, einen Mangel auszufüllen. Das sind Christen und die haben schon super angefangen. Die haben so viel Liebe zu den Heiligen, dass Paulus davon gehört hat und sich jedes Mal darüber freut, wenn er darüber nachdenkt und für sie betet. Und trotzdem betet er dafür, dass noch mehr kommt. Nämlich, dass sie erkennen, was sie eigentlich schon haben. Amen. Und ich glaube, das ist für jeden Christen eine der wichtigsten Sachen, die du machen kannst in deinem Leben. Nicht, dass du versuchst, mehr zu bekommen, aber dass du versuchst, mehr zu erkennen, was du schon hast. Also für den, der jetzt einschlafen möchte, wichtig ist zu wissen, du hast schon alles, du musst es nur anschauen lernen. Du musst es nur verstehen. Gott hat dir schon alles in Christus gegeben. Aber wie wir wahrscheinlich alle wissen, die Lebensrealität, die sieht oft ganz, ganz anders aus. Ein lieber Bruder hat mich gerade kurz vor der Predigt noch ermahnt, weil er ist hinter mir gefahren beim Autofahren und ich muss scheinbar übersehen haben, dass es eine 30er-Zone war und ich muss so an die 50 gehabt haben. Und wer würde wahrscheinlich die Tradition von Pastoren, die geblitzt werden, im Brothaus fortführen? Aber hat er dann zu mir gesagt, ja, man glaubt gar nicht oft, Leute, die sagen hier vorne was, aber wie sieht das echte Leben aus von denen? Und das ist, glaube ich, wirklich was, was jeder kennt aus seinem Leben. Ich kenne den Herrn, aber ich kenne auch meine Sünde. Und ich weiß, in mir, wenn Gott nicht wäre, wäre da nichts Gutes. Und irgendwie muss ich mit diesem Zwiespalt klarkommen. Und ganz, ganz oft kommt es vor, dass dieser Zwiespalt dich zu zerreißen droht. Und wenn du heute hier bist und dir denkst, wow, das ist wirklich was, was mein Leben prägt. Ich kenne Jesus oder ich glaube ihn zu kennen, aber wenn du mein Leben anschaust, das ist ein totaler Scherbenhaufen. Oder manchmal ist es. Oder vielleicht öfter, als es mir lieb wäre. Dann sei getrost, diese Stelle ist genau für dich, weil der Herr dir sagen möchte, dass er eines tun möchte, nämlich er möchte dir die Augen des Herzens öffnen, damit du erkennst, was für eine Hoffnung Gott dir gegeben hat, als er dich berufen hat für ein reiches und wunderbares Erbe, das er für dich bereithält, weil du jetzt zu seinen Heiligen gehörst. Und mit was für einer überwältigenden großen Kraft er dich, den Glaubenden, bearbeitet, wo er am Werk ist. Und das ist dieselbe gewaltige Stärke, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und vielleicht kennt es deine oder wahrscheinlich jeder, du hast irgendwas geschenkt gekriegt und du freust dich, aber den wahren Wert erkennst du vielleicht erst viel später. Also ich kenne das, ich habe immer mit meiner Frau darüber gelacht als Kind, wie sehr du die Dinge für gegeben erachtest. So die Vitrine, die bei euch zu Hause steht, das Geschirr, das du manchmal zerdepperst, die Kommode, mit der du mit dem Schnitzmesser rangehst, um es zu verschönern, oder, weiß nicht, der Seitenstreifen am Fahrbahnrand oder der Gehsteig. Das sind Dinge, die kosten kein Geld, die sind einfach da. Die existieren einfach. Das ist einfach so wie Steuern für deine Eltern, existieren diese Dinge um dich einfach herum und du machst dir nie Gedanken, wo kommt das eigentlich her. Und dann wirst du erwachsen und dann ziehst du das erste Mal aus. Und plötzlich geht all dein Erspartes für die Sachen drauf, für die du dachtest, die sind sowieso da. Weil die sind nicht sowieso da und die kosten teilweise richtig, richtig viel Geld. Und dann merkst du, wow, Das ist ja eigentlich doch was, was sehr viel, wo sehr viel Aufwand dahinter ist, wo man auch sehr dankbar sein kann, wenn du plötzlich Töpfe geschenkt kriegst. Als ich ausgezogen bin, weil ich geheiratet habe, habe ich Töpfe geschenkt gekriegt. Und ich weiß nicht, ob es irgendein Geschenk gibt, das ich jemals zu Weihnachten gekriegt habe, das ich noch benutze, außer den Töpfen, die wir geschenkt kriegen. Das waren wundervolle WMF-Töpfe. Und ich bin jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, dankbar, dass ich die Dinger nicht selber kaufen musste. Und so, glaube ich, ist es einmal, wenn wir adoptiert werden als Kinder in Gottes Haushalt. Und jeder, der umkehrt von seiner Sünde, der mit Christus im Glauben vereint wird, ist jetzt in Christus, wie die Bibel sagt. Und in Christus heißt Hausgenosse, nicht nur Mitbewohner, sondern adoptiertes Kind Gottes zu sein. Jeder Christ, der Christ ist, der wahrlich wiedergeboren ist, ist ein Kind Gottes. Ob er es jetzt heute fühlt oder nicht, er ist es und er bleibt es. Und wenn du sozusagen jetzt Kind bist in Gottes Haus und dich umschaust und die wunderschönen Schätze anschaust und denkst, ja, das ist wie die Kommode, die ich vielleicht mit dem Schnitzmesser bearbeitet habe, das ist halt da. Aber ich glaube, was Paulus hier sagt, ist, Gott soll uns erkennen lassen, in welch einem Reichtum wir uns gerade eigentlich befinden. Als Christen, wo wir die Erlösung jetzt schon haben. Und viele haben vielleicht in ihrem Leben schon damit zu kämpfen gehabt, dass sie diese Gotteskindschaft nicht gefühlt haben. Dass sie gesagt haben, ja, ich weiß schon, was drinsteht, aber gilt mir das wirklich? Habe ich wirklich jetzt das Anrecht, mich in Gottes Haus frei zu bewegen, nicht wie ein Sklave, sondern wie ein Kind? Kommt es jetzt vor, dass wenn ich mich daneben benehme, dass ich geschlagen werde und rausgeschmissen werde? Habe ich wirklich diesen freien Zugang zum Vater? Habe ich wirklich dieses Privileg, diese wundervolle, dieses wundervolle Geschenk, von dem Paulus schreibt, dieses Vorrecht, dieses Erbe, dass ich jetzt Gottes Kind sein darf? Weil man muss das verstehen, das ursprüngliche Publikum waren Heiden in Ephesus überwiegend. Da waren auch ein paar Judenchristen dabei, aber waren viele Heiden. Und die kannten den Gott Israels vorher nicht. Und jetzt sagt er, dieses Mysterium, dieses offenbarte Geheimnis ist, dass Gott die Scheidewand eingerissen hat. Es gibt jetzt nicht mehr euch schmutzige Heiden, sondern ihr seid jetzt reingewaschen, ihr seid eingepfropft in den Ölbaum und ihr habt jetzt denselben Zugang zum Vater. Und vorher wart ihr ferne. Ihr wart ferne dem Bund, aber jetzt seid ihr meine Hausgenossen. Ihr seid jetzt meine Kinder. Ich habe euch mit dem Blut meines Sohnes adoptiert. Und jetzt mag der eine oder andere denken, ist das wirklich so? Habe ich das wirklich verdient? Wenn ich in Gottes großem Haus lebe, muss ich immer da sitzen, brav bleiben und schauen, okay, hoffentlich schmeißt er mich nicht raus. Oder darf ich den hoch in den Swimmingpool gehen oder mal die Sauna benutzen oder einfach in den Kühlschrank, ohne zu fragen. So wie es Kinder vielleicht machen. Und Paulus sagt jetzt, er möge euch die Augen öffnen, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat und was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ich denke, seine Antwort ist ziemlich klar. Wir sind jetzt Kinder mit freiem Zugang. Und wir sind nicht nur hier, um Rotzlöffel zu sein, sondern wir dürfen wirklich erzogene Kinder werden. Und deswegen ist seine Kraft am Werk in uns. Wir bauen gerade um und ich merke jetzt so, wie teuer Zeug ist. Also einfach nicht nur irgendwie wirklich gewisse Dinge, sondern Zeug, so Schrauben und so. Also ich war mit meinem Papa beim Baumarkt und wir haben 150 Euro für Schrauben gezahlt. Und du denkst dir, wow, das sind Sachen, die siehst du gar nicht, aber sie kosten so viel Geld. Und jetzt stellt man sich mal vor, jemand sagt, ich habe dir das Haus mit dem Blut meines Sohnes gekauft, du darfst hier jetzt wohnen. Und du gehst rein, denkst dir, ha, cool, schön, aber irgendwie bin ich noch ein bisschen unzufrieden. Also draußen war es manchmal echt spannender und ja, also manchmal fühle ich mich deprimiert. Ich weiß nicht, ob wenn ich hier bin, ob Gott mich wirklich liebt. So, okay, schöne Gardinen, aber will er mich wirklich hier haben? Und dabei ist es eigentlich so, er möchte uns den Geist der Weisheit und Offenbarung geben, dass wir zu schätzen und zu kennen lernen, welchen Wert alles um uns herum hat. Dass es nicht nur 100 Euro waren für Schrauben, mit denen man eine Decke anspackst, sondern dass es das kostbare Blut seines Sohnes Jesus Christus war, der uns dieses Recht erkauft hat. Deswegen begehen wir auch nicht nur den Ostersonntag, sondern auch den Karfreitag. Weil ich bin kein Freund davon, dass man sagt, am Karfreitag muss jeder super traurig sein oder sowas, weil Jesus ist schon auferstanden und er stirbt nicht jedes Jahr neu, sondern er lebt in Ewigkeit und er thront in Herrlichkeit. Aber der Karfreitag ist dafür da, damit wir wissen, was hat es Gott gekostet, um uns mit ihm zu versöhnen. Das Blut seines einzigen eingeborenen Sohnes. Und wenn ich weiß, was hat das um mich herum alles gekostet? Wie viel mehr werde ich wertschätzen, was mir geschenkt worden ist? Und dann habe ich vielleicht viel weniger Probleme, mich an dem zu freuen. Und es heißt ja wirklich, eröffne euch die Augen des Herzens. Und mein Herz ist im biblischen Sinn nicht einfach nur die Gefühle gemeint oder hier die Pumpe, sondern der ganze innere Mensch. Also er erleuchtet die Augen. Er möchte, dass wir sehen, was es gekostet hat und welche Hoffnung wir jetzt haben in dieser Berufung. Und deswegen glaube ich, dass es keinen geben sollte von uns Christen. Sollte, das ist immer so ein Konjunktiv, der eigentlich pessimistisch ist. Weil eigentlich soll es nicht Optimist, sondern Optichrist heißen, weil alle Christen Optimisten sein sollten. Weil der Sieg ist schon errungen, das Grab ist leer und dieselbe Kraft, die Jesus Christus auferweckt hat, wirkt jetzt an dir und mir. Und wenn du dir denkst, wo ist diese Kraft, sei dir gewiss, wenn du glaubst, dass Jesus Christus von den Toten auferweckt worden ist und mit deinem Herzen glaubst, dass er der Herr ist und mit deinem Mund ihn bekennst, dann ist diese Kraft lebendig in dir. Selbst wenn du manchmal das Gefühl hast, du spürst sie nicht. Selbst wenn du in der sautiefen Sünde drin steckst, wie der verlorene Sohn im Schweinestall, im Matsch, Gott ist trotzdem bei dir und er leitet dich zur Umkehr und er wird dich nicht stehen lassen, dort, wo du gerade bist. Wer kennt das nicht? Du hast irgendeine Sünde und du kämpfst damit und du fällst immer, immer, immer wieder. Und du denkst dir, wie kann das sein, wie kann ich wie ein Hund immer zu meinem Erbrochenen zurückkehren oder wie eine Sau mich immer wälzen, neu im Schlamm. Aber Jesus arbeitet langsam, aber beständig. Wenn ein Tsunami kommt, der reißt alles weg. Aber Flüsse, die machen das ganz langsam, Schritt für Schritt, aber über Jahrtausende reißen die auch eine ziemliche Bresche in die Landschaft. Und Gottes Kraft wirkt manchmal rabiat und schnell. Von einem Moment auf den anderen, auf einer Autofahrt, macht er dich vom Toten zum Lebendigen und manchmal dauert das seine Zeit. Und egal, wo du jetzt drin steckst, also ich kann mir vorstellen, Gruppe der Größe in der heutigen Zeit gibt sicher irgendjemanden, der Problem zum Beispiel mit Pornografie hat. Und du denkst dir, wo kann ich jetzt hier bitte den Sieg Jesu in meinem Leben erfahren, wenn ich immer wieder rückfällig werde? Denn sei dir gewiss, dieselbe Kraft, die den Sohn Gottes aus dem Hades, aus dem Totenreich gerissen hat, ist die Kraft, die dir den Sieg über genau diese Sünde geben kann. Dass du nicht irgendwie ein Programm brauchst oder so, das kann sicher hilfreich sein, aber die Kraft Gottes ist frei verfügbar. Du kannst vor ihn kommen im Gebet und sagen, Herr, mach mich frei. Und es funktioniert vielleicht nicht beim ersten Mal, aber vielleicht beim dritten Mal. Und ich glaube, genügend Leute sitzen hier, die irgendeine Sünde hatten, die sie nicht losgeworden sind. Und irgendwann ist der Herr mächtig eingeschritten und sie war weg und am Kreuz und ist nie wieder gekommen. Oder wenn du sagst, ich kann nicht aufhören, beim Kaffeekränzchen über jemanden zu lästern. Oder ich kann nicht aufhören, mir Sorgen über irgendwas zu machen, wo ich mir eigentlich keine Sorgen machen sollte. Auch für diese Sünden ist Gottes Kraft da, um sie wegzunehmen. Eine meiner Lieblingslehren der christlichen Theologie ist Gottes Souveränität. Dass Gott alles in seiner Hand hat, dass es keinen Spatz gibt, der vom Himmel fallen kann, kein Vogel, ohne dass es sein Wille war. Und dann laufe ich gestern zum Bäcker in der Früh und mache mir Sorgen. Weil steht gerade viel bei uns an, bei der letzten Geburt war ich mit dabei. Bei der ersten gehst du blind rein, bei der zweiten weißt du, was passiert. Und denkst du, okay, außer Krieg weiß ich und Schlachten weiß ich nicht, was sonst noch da rankommt. Und als Mann bist du sowieso völlig nutzlos. Und du hast einfach nur Bammel. Und ich denke mir, okay, eigentlich sollte ich es besser wissen. Eigentlich sollte ich wissen, ich muss mir nicht nur keine Sorgen machen, sondern ich darf mir keine Sorgen machen. Und dann fällt oder landet vor mir ein kleiner Spatz. Dachte mir, danke Gott. Danke, dass du mich daran erinnerst, dass ich in deiner Hand bin und ich sowieso nichts dran zu lösen habe, zu erledigen habe. Ich darf mich so gut wie möglich vorbereiten, aber alles letztendlich, der Ausgang ist in deiner Hand. Und das dürfen wir nicht nur annehmen, wir sollen das annehmen. Das ist eine von den Sachen, die Paulus schreibt, dass er sagt nicht nur, ihr dürft euch wohlfühlen in Gottes Haus, sondern ihr sollt das. Er betet explizit dafür, dass die Augen aufgetan werden des Herzens, dass sie erkennt, was für ein Privileg ihr habt. Wenn du in Jesus Christus bist, brauchst du dich nicht fragen, habe ich das verdient, weil hast du nicht. Aber die Antwort ist, du hast es trotzdem bekommen und jetzt freu dich deswegen. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil er so gut ist. Weil der Gott völlig ebenbildig war, Jesus Christus, jetzt die zweite Person der Dreieinigkeit, hat sich so erniedrigt, dass er Knechtsgestalt angenommen hat, wahrer Mensch geworden ist, sich erniedrigt hat bis in den Tod, um Sünder wie uns zu retten. Und er ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden und wir sind durch den Heiligen Geist vereint worden mit seiner Auferstehung und in diesem neuen Leben, in diesem Sieg Jesu über Tod, Teufel und was es sonst noch gibt, dürfen wir jetzt wandeln und uns freuen, weil Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Amen. Und er, der ist jetzt nicht einfach nur irgendwie irgendwo da, sondern er ist zur Rechten in der Himmelswelt gesetzt worden, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem künftigen genannt werden wird. Und alles ist seinen Füßen unterworfen und ihm als Haupt, als über allem der Gemeinde gegeben. Das heißt, Jesus ist jetzt Herr auf dem Thron und wir brauchen keine Angst haben. Egal was kommt, wir haben schon gesiegt. Selbst wenn es sich bei uns nicht so anfühlen mag, die Wahrheit ist, der größte, der gröbste Teil ist schon passiert. Das Kind ist schon geschaukelt, die Kuh ist schon über den Berg, so Schiff ist schon abgefahren. Vielleicht ist es noch ein paar Aufräumarbeiten, aber das Wichtigste ist schon passiert. Vorgestern habe ich in den Nachrichten so die die Ostergrüße von der derzeitigen Vorsitzenden der evangelischen Kirche gehört. Und weiß nicht, ob ich die Dame jetzt aus dem Kontext reiß, vielleicht meint sie das anders, aber sie hat gesagt, diese Welt braucht einen Neuanfang. Und ich dachte mir, gute Frau, die Welt hatte schon einen Neuanfang. Vor 2000 Jahren. Ich glaube, Sie wissen das eigentlich, Sie sollten das studiert haben. Aber die Welt hatte vor 2000 Jahren schon einen Neuanfang. Und seitdem ist es nur noch sozusagen die Wischarbeiten, die noch da sind. Also das Zeug, was noch rausgekehrt gehört. Aber der wahre Neuanfang, die wahre Schöpfung ist schon passiert, als Jesus Christus lebendig aus dem Grab gestritten ist. Und was hat er gemacht? Die Rolle des zweiten Adams ausgeführt, indem dass er den neuen Garten bearbeitet hat. So, dass man ihn für den Gärtner gehalten hat danach. Und jetzt macht er alles neu. Und er wird die ganze Schöpfung zusammenführen und als Krönung seine Gemeinde. Und er ist das Haupt der Gemeinde und der Eckstein. Und wir dürfen jetzt Teil davon sein. Was sollte uns also noch daran hindern, uns zu freuen? Und ich weiß, ich werde heute das predigen und ich werde rausgehen und ich werde mir wieder Sorgen über die Geburt meiner zweiten Tochter machen. Weil das so passiert. Weil das ein Prozess ist und es wird nicht einfach so kommen, dass ihr heute, oder vielleicht wirkt der Heilige Geist so an einem, dass er nie wieder Angst haben muss, weil ich sage, jetzt vertraue ich Gott vollends und habe gar keine Problemchen mehr. Aber wahrscheinlich wird es so sein, die meisten werden das hören, vielleicht sich freuen, rausgehen und sich wieder Sorgen machen. Und deswegen müssen wir das immer, immer wiederholen. Deswegen sagt Paulus auch, er betet dafür, für Leute, die echte Früchte schon tragen, dass sie das erkennen und immer, immer besser zu verstehen lernen, wie Gott sie eigentlich liebt und mit welchem Erbe er sie gesegnet hat. Dass sie jetzt nicht nur irgendwie Bürger zweiter Klasse sein müssen, sondern dass der Vorhang zerrissen ist und der volle, freie Zugang zum Vater jetzt da ist, weil Jesus Christus sein Blut als Opfer dargebracht hat. Und jeder, der mit ihm vereint ist, sein Kind ist, auf ewig. Und Tipps, um das wirklich in deinem Leben zu verwirklichen, habe ich mir überlegt, was könnte man sagen, weil es gibt ja vielleicht so heutzutage so, ja, channel dein inneres Selbst, deine innere Kraft, wie kannst du deine innere Kraft freisetzen? Und ich glaube, Paulus gibt hier keinen Weg oder sowas, sondern er sagt, es sollen euch die Augen des Herzens aufgetan werden, dass ihr das primär erst einmal verstehen lernt. Und dann lasst das an euch arbeiten. Wiederholt diese Wahrheit und fühlt sie euch immer wieder vor Augen. Wenn Anfechtungen kommen, die sagen, was willst du denn? Schau, wie schwach du bist, schau, wie schmutzig du bist. Lass dir gewiss sein, Jesus Christus hat mit seinem Blut dich reingewaschen und du bist und bleibst sein Kind. Wiederhol das, predig dir selber das Evangelium und sei dir gewiss, der, der keinen Spatz vom Himmel fallen lässt, ohne dass er es will, hat alle Dinge so geregelt, dass sie dir zum Guten dienen sollen, wie es in Römer 8, 28 heißt. Dass da nichts ist, was uns scheiden vermag von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Und wir haben den Auftrag, diese Freude nach vorn zu bringen, diese Freude zu verkündigen. Denn eins muss ich sagen, wenn du heute hier bist und du bist nur hier, weil man an Ostern halt so kommt oder weil deine Frau oder dein Mann oder deine Eltern dich gezwungen haben, sei dir gewiss, du musst umkehren und zu Jesus Christus kommen als deinem Herrn und Erlöser. Weil der Apostel Paulus sagt den Griechen auf der Akropolis in Athen, früher hat Gott die Leute noch in ihrem Unglauben gelassen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall umzukehren. Das heißt, wenn du einer von allen Menschen bist und irgendwo in überall wohnst, dann gebietet Gott dir jetzt umzukehren. Und wenn du sagst, ja, so wie du es dargestellt hast, vielleicht schwache Menschen brauchen Jesus, ich brauche den nicht, ich bin stark. Ist gut, wenn du stark bist, aber keiner ist stark genug, vor Gottes Gericht als Sünder zu bestehen. Von dem her, selbst wenn du denkst, ja, stark bin ich genügend, dass ich meine eigenen 7 Sachen zusammen habe, kehr um, weil Gott dich gemacht hat, er ist dein Herr, dein Herrscher und er gebietet es dir. Das ist ein Befehl, dabei könnte man es belassen, weil ich möchte Jesus nicht verkaufen wie ein Opel Astra oder so. Ich möchte nicht sagen, schließ ein Probeabo mit Jesus ab, 30 Tage, dann Geld zurück, Garantie. Nein, Jesus ist dein Herr und er gebietet dir umzukehren. Aber der, der umkehrt, wird Dinge erfahren, die du nicht vergleichen kannst, weil er dir Leben und Leben im Überfluss gibt. Frieden, den du nicht fassen kannst mit deinem menschlichen Verständnis. Jeder Mensch, der zu Jesus Christus umkehrt, wird ihn als einen perfekten Erlöser kennenlernen. Da gibt's niemanden, den er wegstoßen wird. Die Tür ist offen. Heute ist der Tag der Erlösung. Das Grab ist leer und Jesus, ein Herr, der sich freut, wenn du kommst. Von dem her, wenn du heute seine Stimme hörst, vielleicht zum ersten Mal oder zum 100. Mal, verhärte nicht dein Herz, sondern komm zu Jesus Christus. Bring ihm all deine Sünden. Du musst nichts abarbeiten. Die Adele hat es vorhin schon gesagt, das Wort Tetelestai, es ist vollbracht. Ich glaube, wenn du es bei Google Übersetzer eingibst, kommt Game Over. Es ist vorbei. Es ist schon, der Schuldschein ist zerrissen. Jesus Christus hat alle Sünden getilgt. Du musst nur kommen und an ihn glauben. Und dann wird dir genau das zuteil, von dem ich hier gesprochen habe, dass du sein Kind wirst. Dass du nicht nur ein Sklave bist, sondern du bist seine liebe Tochter, sein lieber Sohn. Und in dem möchte ich euch in das Osterfest entlassen, dass ihr euch freut. Jesus ist auferstanden. Und bevor wir noch ein Lied hören, ganz kurz beten, dass der Herr der Herren der unseren Gott und König Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, euch allen die Augen eures Herzens öffnen möchte, möge, dass jeder von euch erkennt, welches Vorrecht ihr bekommen habt in Jesus Christus. Und für den, der heute diese Botschaft zum ersten Mal hört, dass der Heilige Geist ihm oder ihr das Herz auftut, um auch sie oder ihn zu einem wahren Kind Gottes zu machen. Dass Tod und Teufel keine Macht mehr haben über euch und ihr das auch erkennt. Dass ihr wisst, ihr müsst nicht verzweifelt sein. Wenn ihr euch fragt, wo ist mein Vater? Schau auf Jesus, er ist mitten bei dir, weil du gekauft worden bist mit dem Blut des Sohnes Jesus Christus. Und da gibt es nichts, was dich aus seiner Hand reißen könnte. Und er wird mit derselben Kraft an dir arbeiten, wie er ihn aus den Toten auferweckt hat. Herr, wir möchten dir alle Sünden hinlegen, die uns quälen. Und ich hoffe, dass die Sünden, die wir haben, uns quälen. Weil wenn die Sünde uns quält, wissen wir wenigstens, dass sie eigentlich gar nicht wirklich Teil von uns ist, sondern sie ist noch in unserem Fleisch, aber wir wollen sie eigentlich gar nicht. Weil unser neuer Mensch, der sehnt sich danach, neu gemacht zu werden. Und deswegen danken wir dir mit den Worten, wie es im 2. Korinther Kapitel 5 heißt, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das Alte vergeht, das Neue ist geworden. Lass uns in diesem Bewusstsein leben, dass wir jetzt neu sind und nicht mehr alt werden, sondern jeden Tag mehr neu gemacht werden. Danke dir, Herr Vater. Segne die Gemeinde, segne alle deine Kinder in Jesu heiligen Namen. Amen.